SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsässer. Schönen guten Abend. Deutschlandflaggen und Wimpel und Autospiegelüberzüge und was es da noch alles gibt an Fanutensilien sind wieder heiß begehrt. Denn heute hat die Fußballweltmeisterschaft in Russland begonnen. Und für deutsche Fans ganz wichtig, nach langer Verletzung kann Torwart Manuel Neuer wieder spielen. Aus Bremen zugeschaltet ist uns jetzt ein ehemaliger Profitorwart und inzwischen amtierender Torwarttrainer der afghanischen Nationalmannschaft. Herzlich willkommen, Mansour Fakiria.
Ein schönes Moin aus Bremen.
Sie hatten in Ihrer Spielerkarriere auch öfter Verletzungspech. Was ging Ihnen eigentlich durch den Kopf, als da neulich Neuer so lange und hart verletzt war?
Oh, ich habe mit ihm gefühlt. Ich weiß, wie schwierig es ist, wie anstrengend diese Zeit ist, wie viel Kraft diese Zeit kostet. Denn ich hatte selbst längere Verletzungsphasen und umso erfreuter bin ich, dass er wieder fit ist, dass er am Tor stehen kann und bei so einem großen Turnier mit dabei sein kann.
Was meinen Sie, werden wir Weltmeister?
Ich hoffe doch. Also ich bin kein Hellseher, insofern wage ich da jetzt nicht irgendwie was zu prophezeien, aber ich denke mal, wir haben sehr, sehr gute Chancen, wir haben ein gutes Team. Ich glaube, jede Nation und jeder Fußballexperte weiß, dass wir einfach eine Turniermannschaft sind, egal wie die Vorbereitungsspiele laufen, und deswegen haben wir sehr, sehr gute Chancen.
Wie geht's Ihnen eigentlich damit, dass Ihr Ursprungsland Afghanistan nicht dabei ist und auch noch nie war?
Also das ist natürlich schade, weil das ist ein Riesenereignis. Es wäre eine Möglichkeit für uns, einfach mal zu zeigen, dass es in Afghanistan auch andere Sachen gibt als Terror, Selbstmord, Schwierigkeiten ohne Ende. Aber wir sind noch nicht so weit. Auch der Fußball ist noch nicht so weit. Wir entwickeln uns. Und wenn man die Maßstäbe relativiert, dann sind wir schon sehr, sehr gut aufgestellt. Wir entwickeln uns extrem innerhalb kürzester Zeit. Und das macht mich trotzdem sehr stolz.
Heimatfußball. Mansour Fakiria ist unser Gast in SWR 2 Tandem, Deutscher mit afghanischen Wurzeln und deutschem wie auch afghanischem Pass, seit 2017 Torwarttrainer der afghanischen Fußballnationalmannschaft. Und ein Buch, Herr Fakiria, haben Sie auch noch geschrieben, Heimat Fußball. Wie kann Fußball Heimat sein?
Auf verschiedenen Ebenen, und gerade jetzt für Leute, die halt im Exil aufgewachsen sind, so wie ich, die natürlich in der Pubertät, in der Jugend immer mal die Frage gestellt haben, so, wo gehöre ich hin, was bin ich eigentlich? Zu Hause kriegst du eine andere Kultur mit als auf der Straße und in der Schule und als deine Freunde vielleicht haben. Und da bist du natürlich immer, fragst dich immer, okay, was bin ich, wo gehöre ich hin? Und in dieser Phase hat mir der Fußball natürlich viel Kraft gegeben und auch mir gezeigt eigentlich, dass das eigentlich komplett unwichtig ist, sondern man ist eigentlich in erster Linie Mensch und Person und hat Stärken, Schwächen, man hat Vorlieben und die können sowohl in der einen als auch in der anderen Kultur liegen. Und deswegen habe ich dann immer mir das ausgesucht, was zu mir passt. Aber der Fußball war immer da, wo ich mich immer am wohlsten gefühlt habe. Da hatte ich immer die Möglichkeit, Aggression, Emotion ausleben zu lassen. Da habe ich halt mich wiedergefunden. Ich habe da Kameraden kennengelernt, die gleichgesinnt waren, die für ein gleiches Ziel gekämpft haben und ähnlich viel investiert haben. Und deswegen ist in so einer Zeit, wo natürlich immer wieder die Frage aufkommt, multikulturell, sind Geflüchtete nach Deutschland gekommen, Kulturfrage wird oft gestellt. Ich glaube, da kann man so viele Ebenen halt mit ansprechen.
Sie sind ja in einer Großwohnsiedlung, im Süden von Bremen aufgewachsen. Genau. Schreiben Sie jetzt in Ihrem Buch gar nicht so viel darüber, aber es klingt eigentlich nach, also weder nach einer schlimmen Kindheit noch nach einem aufwachsenden Problemviertel oder so.
Wenn man selbst drin ist, ist es alles halb so wild. Ich glaube, das ist eher, wenn man das von außen betrachtet und selbst irgendwie nicht drinsteckt, dann denkt man oder sieht man meistens auch nur das Schlimme. Man sieht nicht die guten Seiten und das, was eigentlich auch vorteilhaft ist, in so einem Stadtteil aufzuwachsen. Wir sind multikulturell aufgewachsen. Ich hatte Freunde aus allen möglichen Ländern, aus allen möglichen Religionen. Da hat es keine Rolle gespielt, ob du jetzt Mädchen, Junge bist. Es ging meistens nur um Fußball außerhalb der Schule. Und deswegen, also darauf habe ich mich konzentriert und das war halt für mich auch so wichtig.
Ich glaube, im Buch Die Brüder Boateng vom Sportjournalisten Michael Horeni, da wird ja auch das Aufwachsen in so einem, glaube ich, vergleichbaren Viertel beschrieben. Da war der Käfig, so ein Fußballkäfig, so das zentrale, der zentrale Treffpunkt. Wie war es bei Ihnen?
Also wir haben, glaube ich, alles genutzt, was wir nutzen konnten. Also je kleiner man war, umso eher war man in der Nähe des Hauses und hat man natürlich die Wiese vorm Haus oder hinterm Haus benutzt. Und je älter man wurde, umso mehr ist man dann halt wirklich zu den Fußballorten, wo man auch wirklich Fußball spielen durfte. Davon gab es halt zu dem Zeitpunkt nicht viel. Deswegen jeder Wendeplatz war ein Spielplatz für uns. Jeder Staubplatz, jede Rasenfläche, teilweise halt auch so, weiß nicht, Großraum. Wiesen, die eigentlich eingeschlossen waren von drei Seiten mit Wohnblöcken, wo es natürlich auch schön gehallt hat. Und wenn da mal ein Ball gegen eine Hauswand geklatscht hat, hat das, glaube ich, jeder auch gehört. Und Verständlicherweise durften wir nicht allzu lange spielen, weil wir oft dann auch runtergejagt wurden, weil es vielen noch zu laut war, das Gekreische, das Jubeln oder auch einfach die Bälle gegen die Wände. Aber wir haben einfach alles genutzt, was man nutzen konnte, um Fußball zu spielen.
Haben Sie so eine Erinnerung an so einen ersten glücklichen Ballmoment? Oder war vielleicht Ihr erstes deutsches Wort Ball?
Oh, das weiß ich so genau nicht. Aber ich habe viele, viele schöne Momente, weil gerade damals, als wir jung waren, war es wirklich so, da gab es halt nicht das Internetzeitalter oder die Spielekonsolen gingen gerade so los. Aber
Sie sind so frühe 90er sind Sie groß geworden. Ne?
Genau, und da, ganz ehrlich, da hatten noch nicht viele Spielekonsolen bei uns im Viertel. Das heißt so, Freizeit war draußen, war und für mich hieß draußen immer Fußball. Und da habe ich so viele schöne Momente und wir hatten sogar eigene Straßenspiele, da haben wir Straßen gegen Straßen gespielt und Stadtteile gegen Stadtteile gespielt, wo es dann oft gerade die Problemvierteln, da gab es nicht selten irgendwelche Schlägereien oder sonstiges. Das gehört aber alles dazu und so sind wir aufgewachsen.
Sie sind ja mit einem Jahr schon mit Ihren Eltern nach Deutschland gekommen. Sie sprechen, man kann es nicht anders sagen, perfekt Deutsch. Sie haben eine echte Migrationsvorzeigebiografie hingelegt, inklusive Gründung einer Stiftung. Aber Sie haben es vorhin schon mal ganz kurz durchschimmern lassen bei der Frage nach Heimat, Fußball, dass man zwischen mehreren Kulturen aufgewachsen ist oder Sie jetzt. Wann wurde Ihnen erstmals bewusst, dass Ihre Wurzeln eigentlich nochmal woanders sind?
Schon relativ früh. Die ersten Koranstunden, die ich dann zu Hause bekommen habe von meinem Onkel, hat mir schon so gezeigt, okay, das ist eine andere Religion als, ich bin in einem evangelischen Kindergarten gegangen. Mhm. Damals haben mich meine Eltern dort angemeldet. Warum, weiß ich bis heute nicht.
Wären Sie lieber in den katholischen gegangen?
Ich glaube, damals in dem Alter interessiert es nicht. Kindern interessiert es nicht wirklich, welche Religion du bist. Da geht es wirklich nur, wer spielt Fußball oder mit wem kommst du gut klar? Und das sind deine Freunde, da wählst du nicht nach Hautfarbe oder Religion aus. Aber relativ früh wurde mir das schon klar und ich war 1997 das erste Mal im Ausland, beziehungsweise mit meinen Eltern und Geschwistern in Pakistan. Und dort haben wir unsere Familie besucht, die zu dem Zeitpunkt dorthin geflüchtet waren und in Pakistan gelebt haben. Und da wurde es natürlich nochmal ganz deutlich und vor Augen geführt, dass ich aus einer ganz anderen Welt komme. Und schon da begann man natürlich auch irgendwo zu überlegen oder zu sehen, okay, so, ich habe vielleicht eine andere Vita als meine Schulfreunde oder Fußballfreunde.
Das heißt, der Glaube spielte in Ihrer Kindheit und spielt in Ihrer Familie offenbar eine starke Rolle. Wie war das dann in der Schule? Wurden Sie da jemals ausgegrenzt deswegen?
Ja, dadurch, dass ich halt in einem Stadtteil zur Schule gegangen bin, wo wir alle Nationalitäten hatten und alle Religionszugehörigkeiten, deswegen hat das da gar keine Rolle gespielt.
Mhm. Ihre Eltern sind 1987 geflohen, glaube ich, aus Afghanistan. Und Sie schildern das als eine sehr strapaziöse Flucht in Ihrem Buch. Pakistan, Ägypten, Österreich, glaube ich, und dann erst Bremen, wo schon Verwandtschaft von Ihnen war. Wie stark bestimmt denn diese Fluchtgeschichte so die Gespräche in der Familie, so die Kommunikation, auch das Selbstverständnis?
Ehrlich gesagt, in der Jugend gar nicht so sehr. Man hat es hingenommen, das war ja für mich hier gar nicht so präsent. Das war, gehört zu meiner Geschichte, aber hat jetzt nicht mein Leben bestimmt. Klar, meine Eltern, für die ist es halt sehr präsent, weil das in einem Alter war, wo sie halt wirklich wichtige Entscheidungen im Leben treffen mussten, Familie, Freunde hinter sich lassen, einen schwierigen Weg auf sich nehmen mit voller Gefahren. Und so richtig bewusst damit auseinandergesetzt habe ich mich halt erst später, nachdem ich halt mal in Afghanistan war und einfach nochmal selbst vor Augen geführt bekommen habe, wie sonst mein Leben hätte aussehen können. Und erst dann vertiefst du dich in diese Thematik und ich arbeite halt viel mit Geflüchteten auch. Und wenn die mir jetzt ihre Situation schildern und ihren Fluchtweg schildern, ihre Erfahrungswerte schildern, umso mehr verstehe ich halt meine Eltern oder die Situation meiner Eltern und umso stolzer bin ich, dass sie damals in einem ganz anderen Zeitalter diese Entscheidung getroffen haben und umso mehr hat man Verständnis für ihren Lebensweg und umso bewundernswerter ist der Lebensweg.
Also jetzt gerade als das Flüchtlingsthema sich entwickelt hat in den vergangenen 3, 4, 5 Jahren, ist da dann auch öfter drüber gesprochen worden? Haben Sie öfter mit Ihren Eltern dann drüber gesprochen? Ich denke, das kommt dann automatisch, ne?
Absolut, das bleibt gar nicht aus. Zumal wir sind trotzdem Afghanen und man sympathisiert, man versucht zu helfen, wo man nur kann. Und wie gesagt, ich persönlich hatte halt sehr, sehr viel Glück, dass ich so tapfere wie mutige Eltern hatte, die vor 30 Jahren diese Entscheidung gefasst haben, alles zurückzulassen, sodass ich jetzt in Sicherheit aufwachsen konnte, dass ich meinen Lebenstraum erfüllen konnte, dass ich in Ruhe Fußball spielen konnte und nicht permanent ums Überleben kämpfen musste oder Angst haben musste, dass irgendein Familienmitglied sterben könnte und so weiter. Jetzt ist natürlich eine ganz andere Situation. Jetzt, die Situation in Afghanistan ist immer noch schwierig. Das heißt, durch die Thematik, durch meine Arbeit, durch die Stiftung bin ich halt permanent im Austausch, auch mit Afghanistan und habe natürlich ein ganz anderes Verständnis und ein viel, viel besseres Verständnis auch für meine Eltern, die ihre Familien immer noch dort haben.
SWR 2 Tandem, was Menschen bewegt. Und es ist bei unserem Gast Mansur Fakir ja ganz klar der Fußball. Wobei Sie in Ihrer Profikarriere, Herr Fakir, ja eher damit beschäftigt waren, den Ball aufzuhalten, statt ihn irgendwo hinzutreten. Also nicht nur, aber auch. Wann haben Sie gemerkt, Torwart, das kann ich am besten?
Schon relativ früh. Das war schon in der F-Jugend. Und irgendwann, das war, glaube ich, damals noch ein rotierendes Prinzip, dass wir jede Position spielen durften, konnten. Und ich sage immer, lustigerweise war ich zu schlecht für den Platz oder für eine Position auf dem Platz. Und dann haben sie mich mal ins Tor gestellt und das habe ich gar nicht so schlecht gemacht. Und ja, dann bin ich halt drin geblieben. Das war aus einem Spiel von zwei und so weiter und so fort. Ja, und das, so habe ich dann das mein restliches Leben verbracht.
Die ARD zeigt ja nächste Woche einen Dokumentarfilm, der könnte Ihnen gefallen, die Nummer 1, Deutschlands große Torhüter. Wir haben schon gesagt, Sie sind so in den frühen 90ern sozialisiert worden. Welche waren das denn so in Ihrer Jugend, die großen Torhüter? Oder auch für Sie?
Großen Torhüter waren natürlich damals Köpke mit der EM 96, wo er für Furore gesorgt hat. Klar, ich bin halt auch mit Kahn aufgewachsen oder Oliver Reck in Bremen aufgewachsen. Frank Ross, Tim Wiese, also das sind natürlich die lokalen Torhüter, die man natürlich immer verfolgt hat, auch als Ex-Werderaner selbst.
In diesem Film sagt zum Beispiel Sepp Maier mal an einer Stelle, als Torwart musst du ein bisschen verrückt sein. Pflichten Sie ihm dabei?
Absolut. Man gewöhnt sich dran, glaube ich, und für einen selbst ist es gar nicht mehr so verrückt. Aber wenn man es, glaube ich, so ein bisschen von außen betrachtet, absolut. Und ich glaube, bei mir im persönlichen Umfeld würde es auch jeder bestätigen. Die meisten, die mich zum ersten Mal auf dem Fußballplatz erlebt haben, haben da erstmal eine andere Person gesehen, als ich sonst bin. Weil auf dem Platz natürlich man auch als Torhüter etwas lauter ist und etwas aggressiver, emotionaler und man sonst sehr ruhig ist oder nicht so impulsiv, dann wundern sich die meisten schon. Wenn man sagt, die Keeper sind verrückt, dann eben, weil sie, glaube ich, sich in jeden Ball oder in jeden Zweikampf, in jedes Duell reinwerfen. Und daher kommt das wahrscheinlich.
Sie sagten jetzt schon, Sie waren ja mal eine Zeit lang bei Werder. Waren Sie als Kind schon Werder-Fan, sodass das ein großer Traum war, als Sie dann da in die Werder-Jugend kamen?
Sicherlich, so kann man das sagen, weil ich war das erste Mal im Weserstadion relativ früh und das fasziniert natürlich, wenn du dann, weiß nicht, vor zigtausend Menschen da zuguckst im Stadion, bis diese Atmosphäre einsaugst, ist es schon gigantisch und wenn du dann die Möglichkeit bekommst, da zu spielen, dann träumst du natürlich, dass du eines Tages selbst mal da spielen kannst.
Sie sind dann aber nicht lange in der Werder-Jugend, glaube ich, geblieben. Ne?
Und dann es hat leider nicht gereicht. Das Talent war doch nicht so groß.
Ist das ein bitterer Moment? Also ich kenne viele Jugendliche so im Alter so zwischen 15 und 18, so familiär bedingt. Da reicht es halt dann auch manchmal nicht. Wie ging es Ihnen damit?
Also ich glaube, es reicht häufiger nicht. Also ich glaube, es schaffen nur ganz, ganz wenige den Sprung ganz nach oben. In dem Alter ist es natürlich schwierig nachzuvollziehen, weil du willst unbedingt, wenn dein Traum platzt, du noch nicht die gefestigte Persönlichkeit bist und dann ist es, glaube ich, schon schwer am Anfang. Aber das hat für mich, in dem Augenblick war es auch schwierig, aber hat wieder neue Türen geöffnet. Und das ist so symbolisch gewesen für meinen ganzen Werdegang, dass ich immer, wenn sich dann Türen geschlossen haben, hat sich irgendwo eine neue Tür geöffnet und meistens dann mit einem besseren Weg als vielleicht vorhergesehen oder erwartet, gewünscht, geträumt. Deswegen bin ich gar nicht so traurig drum. Klar, jeder träumt vom großen Profifußball. Ich hatte meine 5 Minuten Ruhm und insofern bin ich da gar nicht so
mit
traurig drum.
Mit 5 Minuten Ruhm meinen Sie jetzt aber wahrscheinlich Afghanistan und nicht Deutschland?
In erster Linie, klar. Wobei ich sagen muss, ich habe in der 4. Liga in Oldenburg Fußball spielen dürfen und da auch vor mehreren 1000 Zuschauern. Und also so schlimm ist es nicht. Oder ich habe mit dem FC Oberneuland in der Regionalliga Nord in Magdeburg vor 10.000, in Chemnitz vor 6.000. Klar, das ist die kleine Fußballbühne, aber es ist trotzdem Profifußball.
Aber 10.000er Kulisse, das ist schon was, oder? Also ich kann es mir ganz schlecht vorstellen. Ich sitze noch manchmal oben, aber wenn man dann unten steht.
Klar, und es kommt immer darauf an, ob es jetzt verteilt ist in einem 50.000 Stadion oder 50.000 Zuschauer fassendes Stadion oder ob es so ein kleines Stadion ist und da 10.000. Da ist natürlich die Stimmung auch viel besser und das macht natürlich schon Spaß und das ist halt die Fußballatmosphäre, die man gerne hat und das macht einfach brutal Spaß.
Unser Gast heute in SWR 2 Tandem, Mansur Fakir, ja, Heimatfußball ist das Thema dieser Sendung. So ist auch das Buch unseres Gasts Mansur Fakir, ja, zugeschaltet aus seinem Heimatort Bremen. Herr Fakir, welche Rolle spielt der Fußball eigentlich in Afghanistan?
Eine sehr wichtige Rolle. Man darf nicht vergessen, und es wissen eigentlich auch nicht viele, dass Fußball ganz lange und immer noch Nationalsport ist und Nummer 1 sogar ganz lange. Wobei jetzt gerade ist es so, streiten wir uns gerade mit Cricket, was aber ein positiver Streit ist.
Haben Sie das schon mal probiert?
Ja, gerade so die ersten Berührungspunkte mit Cricket hatte ich 1997, als ich in Pakistan war. Denn alle meine Cousins dort haben halt Cricket gespielt und nicht Fußball. Und die wussten gar nicht mehr, was Fußball so mehr oder weniger ist. Und haben natürlich auch dann öfter mal Fußball gespielt, aber da konnte ich nicht viele von überzeugen, sondern die waren alle wirklich Cricket ohne Ende. Und dann haben wir da stundenlang, tagelang und die ganze Zeit draußen auf dem Platz Cricket gespielt und so habe ich meine ersten Berührungspunkte gehabt.
Na gut, Ihre Auge-Hand-Koordination ist ja wahrscheinlich sehr gut, ne? Da können Sie wahrscheinlich alles mit dem Ball machen.
So gut vielleicht nicht, aber ja, nicht ganz so schlimm.
Afghanistan steht, glaube ich, derzeit auf der Weltrangliste des Weltfußballverbands so auf Platz 145. Das heißt, selber anfeuern geht nicht. Aber mit welcher Mannschaft oder welcher Nation fiebert denn die Mehrheit der Afghanen dann stellvertretend mit?
Oh, es ist ganz unterschiedlich. Wie in jedem Land der Welt ist ein Teil Ronaldo-Fan, der andere Teil Messi-Fan. Und insofern, glaube ich, sympathisieren sie auch dann wahrscheinlich mit den Nationalmannschaften. Ich glaube, die deutsche Fußballnationalmannschaft, da fiebern viele mit, weil viele natürlich auch da den Weltmeister anfeuern wollen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz unterschiedlich.
Ich habe das natürlich in Ihrem Buch gelesen, wie Sie dann schließlich in die Nationalmannschaft Afghanistans kommen. Aber ich glaube, Sie können es schöner erzählen.
Ja, es ist halt eine Geschichte, die ja, so ein Amateurfußballer, semiprofessioneller Fußballer in Deutschland halt nicht so häufig erleben wird. Außer zu meinen anderen Nationalmannschaftskollegen, die auch in Deutschland gespielt haben. Aber als der Anruf dann beim Verein ankam und unsere Managerin damals mir davon berichtete, war ich natürlich schon sehr aufgeregt, sehr perplexed auch, weil es einfach für mich zu weit weg war. Man hat zwar mitbekommen, da baut sich was auf und da wird sich drum gekümmert.
Dass die suchen Leute, ne? Ja.
Genau, und da passiert was, aber dass man selbst dann irgendwie in Berührung kommt, dass man dann einen Anruf bekommt und mit dem Scout spricht, mit dem Trainer spricht, dann ist es auch schon ein bisschen surreal. Und umso schöner war es, als es dann irgendwann soweit war. Aber die Geschichte ist natürlich schwierig gewesen. Und ich glaube, wenn ich jetzt alles im Detail erzähle, wird
dann
ein bisschen
wird die Sendung voll. Da haben Sie recht. Ja. Fassen wir mal zusammen. Sie hatten da echte Triumphe. Sie haben es bis zum Südasienmeister geschafft damals. Und sind dann, kann man schon sagen, zu einem Volkshelden geworden. Oder übertreibe ich da? Aber es klingt schon ein bisschen so.
Es klingt so, genau. Mit dem Begriff, wie gesagt, da habe ich, glaube ich, schon öfter drüber gestritten. Habe ich meine Probleme, weil ich definiere das ein bisschen anders. Und für mich ist eine Frau, eine alleinerziehende Mutter von 5 Kindern, die in Afghanistan arbeitet, rund um die Uhr, um ihre Kids in die Schule zu bringen, das sind für mich so wahre Helden. Aber wenn ich vielen meine Geschichte erzähle oder die meine Geschichte lesen und dann, was dann natürlich daraus entstanden ist, dann benutzen ganz, ganz viele diesen Begriff und vielleicht beschreibt es der auch am besten.
Oliver Kahn sagt in diesem von mir schon erwähnten Dokumentarfilm die Nummer 1, wenn man tagtäglich zum Superhelden erklärt wird, dann ist es schwer, auf dem Boden zu bleiben. Und ich meine, Sie waren dann eben schon bei einem wichtigen Moment für die Fußballnation Afghanistan ein wichtiger Mann, haben sich als Elfmeter, jetzt ist schon wieder das Wort Held im Raum, also sagen wir mal, Sie waren ein echter Elfmeterfresser. Gab es so einen Oli Kahn-Moment dann für Sie oder war es auch da ganz einfach, Sie selbst zu bleiben?
Das Witzige war ja, dass es ja für mich total surreal war. Es war ja nicht greifbar, weil wir kommen aus einem semiprofessionellen Fußball in Deutschland und dann hat man natürlich auch nicht diese Euphorie im Land gemerkt. Vor der Südasienmeisterschaft, 3 Wochen vorher hatten wir das erste Heimspiel nach 31 Jahren in Kabul, haben gegen Pakistan gespielt und keiner hatte geglaubt, dass wir aus Deutschland dahin kommen zum Spielen. Alle dachten so, nee, die kommen sowieso nicht, dann laden wir sie gar nicht ein. Und als wir das mitbekommen haben, haben wir uns dann selbst mehr oder weniger eingeladen, weil das war immer so ein Traum von mir, einmal in Kabul zu spielen und das war der Wahnsinn. Und da hat man halt selbst zum ersten Mal so richtig gemerkt, okay, was bedeutet den Menschen in Afghanistan wirklich der Fußball? Wir hatten in einem Stadion von 7.000 Zuschauern, hatten wir 10.000 Zuschauer, nochmal 10.000 vor dem Stadion. Man muss Bilder sehen, das ist wirklich so klassisch. Die stehen auf irgendwelchen, außerhalb des Stadions, die, weiß nicht, so Flutlichtmasten hatten wir nicht. Was war das? Das waren irgendwelche Zäune. Oder
Straßenlaternen
so.
Vielleicht.
Genau, die sind darauf geklettert und saßen da oben drauf. Und da dachte ich auch so, also ich bin im falschen Film. Und da ging es halt so ein bisschen los. Und das war 2 Wochen vor der Südasienmeisterschaft. Und als wir dann die Südasienmeisterschaft auf eine Art und Weise gewonnen haben, ich glaube, da könnte man keine bessere Hollywood-Geschichte erzählen. Und dann, wie gesagt, auch noch ein Torhüter. Man muss es so vorstellen, in Afghanistan gilt immer noch, ist der klassische Fußball. Das heißt, der die Tore schießt, das ist der wichtigste Mann. Das heißt, alle wollen natürlich Stürmer sein, alle wollen Offensivspieler sein. Und dann kommt also am besten noch so ein Exil-Afghane, der im Tor steht und hält 2 Elfmeter, wird zum wichtigsten Spieler des Turniers. Mit dem verbindet man immer diese Südasienmeisterschaft, auch weil natürlich der Präsident dann mich mehrfach geehrt hat und irgendwie, was witzig war, direkt nach dem Halbfinale hat er wohl den Trainer auf dem Fußballplatz noch angerufen und irgendwie Lobeshymnen über mich gesungen. Und
Karzai, ne?
Genau, damals war noch der Hamid Karzai Präsident. Ich wurde im Anschluss dann noch mehrfach eingeladen. Und wenn man dann da ist und das Ganze dann auch medial begleitet wird, ist das schon so, dass man vielleicht in diese Sphären kommen kann. Witzig war aber, dass ich immer wieder nach Deutschland geflogen bin. Und
da war wieder alles ganz normal.
Nach 1-2 Tagen hat man, wenn man wieder sich akklimatisiert hat, war dann alles normal, alles entspannt und insofern.
Werden Sie in Afghanistan noch erkannt? Also gerade jetzt, wo Sie auch Torwarttrainer sind?
Ja, doch. Also das ist schon so der Fall. Wobei ich natürlich auch sehr bescheiden unterwegs bin. Ich bin ja nicht überall und laufe nicht permanent irgendwo rum, sondern ist schon Vorsicht und Obacht, wo man hinläuft. Aber ja, doch, das kommt schon vor.
Sie sind ja mit afghanischer Kultur zu Hause aufgewachsen in Bremen.
Richtig.
Und Sie sprechen fließend Dari. Wie schnell haben Sie sich in Afghanistan dann heimisch gefühlt, als Sie da waren? War sofort so, zack, kenne ich eigentlich?
Sofort, absolut. Und in eine Dimension, die ich es gar nicht für möglich gehalten habe. Wissen Sie, wenn man sowas zu Hause hier kennt, aber es nicht ausleben kann und in seinem Umfeld nicht so präsent ist, dann hat man vielleicht nicht diesen direkten Bezug. Aber wir waren so aufgeregt, als wir auf der ersten Reise nach Afghanistan waren, dass wir so, als wir sofort Boden berührt haben, merkten wir gleich schon so alle, boah, da waren 4, 5 Jungs aus Deutschland, die zum ersten Mal dort waren. Ey, geil, wir sind in unserem Heimatland. Hat keiner für möglich gehalten, zumal das eigentlich auch gar nicht geplant war. Und es war Wahnsinn und du hast sofort die Gerüche gehabt, die Sprache, die Mentalität dieser Menschen und boah, das war einfach für mich wirklich so ein Gänsehautmoment, so beschreibe ich das gerne. Da habe ich sofort mich heimisch gefühlt und aber auch so eine Art Liebe gespürt zu diesem Land, zu meinen Leuten, zur Sprache und zur Kultur. Und das war halt, wie gesagt, das, wenn ich darüber rede, glaube ich, hört man auch.
Man hört ihren Enthusiasmus, ja. Aber genau. Es hat sie auf der anderen Seite jetzt nicht Deutschland irgendwie entfremdet, sondern es hat ihnen was gegeben, was vorher noch nicht vollständig war.
Richtig, genau so sieht das aus. Und ich bin schon immer ein Mensch gewesen, der das Glas halb voll gesehen hat. Ich habe nie immer nur das Negative gesehen oder immer nur das gesehen, was fehlt, sondern das, was immer gut war, was immer positiv ist. Und deswegen, also im Gegenteil, also es hat mich nur noch reifer gemacht, glaube ich, und einfach nur mal mich sensibilisiert, worauf es vielleicht für mich im Leben ankommt. Und ich kann überall das Haar in der Suppe suchen, aber man kann sich auch mal auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren oder man kann auf das Positive sich besinnen. Und das versuche ich, soweit es mir möglich ist.
Sagt Mansur Fakir, unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Herr Fakir, Sie haben ja 2014 eine Stiftung gegründet mit dem Ziel, Jugendliche durch Sport zu fördern, also in ihrer Heimat Afghanistan. Afghanistan gilt ja als sicheres Herkunftsland. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, den Unterton in Ihrer Frage haben, glaube ich, schon alle rausgehört. Ja, also was soll ich dazu sagen? Ich glaube, viele, die in meiner Situation wären, würden es anders sehen.
Sie haben ja auch viel mit afghanischen Flüchtlingen jetzt zu tun in Bremen. Ne? Sie arbeiten ja mit unbegleiteten Jugendlichen dort.
Genau, unter anderem, ja.
Was sind so die Geschichten, die Sie von denen mitbekommen? Also auch die Gründe der Flucht?
Von bis. Und es sind halt unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Herkunftsländer. Also ich arbeite nicht nur mit afghanischen, sondern auch mit syrischen, irakischen, auch mit afrikanischen Geflüchteten aus unterschiedlichen Ländern. Und da hast du natürlich die ganze Palette. Aber ich versuche mich natürlich immer wieder in ihre Situation hineinzuversetzen, sie zu verstehen. Ich weiß, dass keiner freiwillig sein Heimatland verlässt, auch wenn es viele vielleicht anders sehen. Ich habe selbst eine Fluchtgeschichte, eine Vergangenheit. Ich weiß zum Beispiel, was mir jetzt mein Heimatland bedeutet. Und glauben Sie mir, wenn ich die Möglichkeit hätte, wenn die Sicherheit da wäre, würde ich in Afghanistan leben. Das können Sie mir glauben.
Mhm. Aber Sie sind ja regelmäßig da, also fühlen sich ja dann offenbar nicht komplett unsicher.
Richtig. Ich habe gewisse Ziele, die ich verfolge, weswegen ich da bin. Aber man kann sich das natürlich nicht so vorstellen, wie es hierzulande ist. Wenn ich dort bin, heißt es immer, ich muss aufpassen, wo ich hingehe, mit wem ich rede, was ich für Informationen gebe. Ich darf mich nicht zu lange irgendwo aufhalten. Ich muss mich jedes Mal, wenn ich da bin, irgendwie 1, 2 Tage akklimatisieren. Weil hier bin ich offen, frei, ich sage jedem, was ich mache, wie auch immer. Aber wenn ich da bin, musst du dich halt natürlich immer anpassen. So, und ich verfolge halt gewisse Ziele. Ich will halt durch den Sport was bewegen, ich will was leisten und ich will auch Kids und Jugendliche irgendwie unterstützen, sie in ihrer Selbstfindungsphase oder Prozess begleiten und dafür nehme ich dieses Risiko in Kauf. Aber unterm Strich sterben täglich Menschen, also allein schon in dieser Woche gab es wieder 2 Anschläge in Kabul. Ich glaube, in diesem Jahr sind es mehrere tausend Menschen, die schon gestorben sind. Mehrere tausend Menschen. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, weil es einfach zu weit weg ist. Aber für mich nicht. Für mich sind es meine Freunde, meine Familie. Jedes Mal, wenn ich über einen Anschlag lese, höre, dann musst du dich natürlich fragen, sind deine Freunde dabei? Oder wieder deine Freunde dabei? Weil es Journalisten immer wieder Ziele sind. Wie geht es deiner Familie? Da musst du dich wieder erkundigen. Manchmal willst du dich gar nicht erkundigen, weil du gerade, weiß nicht, irgendwo in einem wichtigen Gespräch bist und du weißt, okay, wenn dir so eine Hiobsbotschaft kommt, wie gehst du damit um? Deswegen sage ich, wenn jemand in meiner Situation ist, würde es anders sehen. Deswegen versuche ich die Geschichte meiner Jugendlichen, die hierher jetzt hergekommen sind, die mit gewissen Zielen hergekommen sind und die die Realität dann auch hart spüren müssen, versuche ich mich in den hineinzuversetzen und versuche zu helfen, wo ich nur helfen kann. Und da bediene ich mich gerne und würde ich immer wieder machen beim Medium Sport.
Sie unterstützen eben unbegleitete Flüchtlinge und Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie wollen ihnen, fand ich eine schöne Metapher, einen Werkzeugkoffer für Deutschland mitgeben. Was packen Sie rein in diesen Koffer?
Ja, ich finde, das einfach in Bildern zu sprechen, vereinfacht, glaube ich, viel. Und ich habe das Rad jetzt nicht neu erfunden, diesen Baukasten, diesen Werkzeugkasten, hatte ich in meiner Trainerausbildung mal gehört, weil da wurde uns gesagt, uns wird auch so ein Werkzeugkoffer mitgegeben, um gute Trainer zu sein. Und ich glaube, meine Jungs, weil das war ja so ein bisschen auch, da bin ich auf diese Thematik Kultur, Integration, Anpassen etc. eingegangen. Und da habe ich gesagt, ja, was wollen wir aber von diesen Jugendlichen eigentlich? Wir wollen eigentlich, dass sie hier in Deutschland sich zurechtfinden, dass sie die Bedingungen, die Werte, die Normen hier verstehen und respektieren, tolerieren und auch am besten in ihrem Alltag umsetzen, um erfolgreich hier zu leben. Mhm. Und dafür brauchen sie halt die Sprache, dafür brauchen sie halt noch weitere Tools, Medien, mit denen sie sich bedienen können. Und so habe ich das als Werkzeugkoffer formuliert.
Mhm. Das heißt, sie gehen dann schon auch mal mit denen ins Schwimmbad, wo sie sich darauf einstellen müssen, dass sie so viele Menschen spärlich bekleidet gesehen haben, wie noch nie zuvor in ihrem Leben wahrscheinlich.
Richtig, anfangs hatten wir ja diese Problematik und dann, ja, ich versuche das Problem zu lösen und nicht irgendwie das Problem größer zu machen, als es ist, weil ich genau weiß, da gibt es halt ein paar Idioten, die warten halt einfach wirklich nur auf solche Botschaften, damit sie darauf rumreiten können und sich wieder produzieren können. Deswegen dieser Werkzeugkoffer, mhm. Und aber wichtig für mich ist natürlich auch, dass sie diesen Werkzeugkoffer tragen können. Mhm. Das heißt, ich kann ihnen sagen, ey, ihr müsst die Sprache lernen, ich kann mit denen Sport machen, ich kann mit denen sie sensibilisieren für Bildung, für Ausbildung, für Job und für die Werte und Normen, aber ganz ehrlich, wenn ein Junge traumatisiert ist oder mit posttraumatischen Störungen zu kämpfen hat, der ist auch gar nicht in der Lage, irgendeine Sprache zu lernen. Mhm. Der ist auch gar nicht in der Lage, zu verstehen oder zu realisieren, was ich von ihm will. Und da geht's halt schon los. Ich muss erst meine Jungs in die Lage versetzen, diesen Koffer tragen zu können. Und dann sage ich mir, okay, versuche ich denen das zu erklären, dass sie mit einem Hammer können sie eigentlich jede Wand einreißen und jedes Hindernis, jede Hürde im Leben. Und für mich ist so, die Sprache ist so ein Hammer oder ein Schlüssel, mit dem du eigentlich, das ist ein Universalschlüssel, mit dem kannst du jede Tür öffnen. Und das verstehen die Jungs halt. Und ich glaube, jeder Laie versteht das dann, wenn ich das versuche so zu erklären.
Herr Fakiri, Sie haben es jetzt schon mal kurz angesprochen, dass man, wenn man Flüchtlingsarbeit betreibt, natürlich auch mit negativen Reaktionen umgehen muss oder ja, vielleicht nicht muss, aber damit zu tun hat. Aber trotzdem, können Sie verstehen, dass viele Menschen, die vielleicht auch nicht radikal sind, eine gewisse Bedrohung vom Islam irgendwie für sich spüren oder sich zumindest fürchten davor oder ihn als frauenfeindlich empfinden?
Ja, wenn man die Massenmedien sich anhört und durchliest, klar, ist doch klar, dass man vor Fremden insgesamt, es geht ja gar nicht, ob es islamfremdlich ist oder irgendwelche Afghanen, sondern es geht einfach, was man nicht kennt. Da hat man grundsätzlich immer ein bisschen Angst und distanziert sich eher, bis man halt wirklich Berührungspunkte hat, Begegnungsstätte hat und wo man Leute halt begegnet, die von drüben kommen und vielleicht mal kennenlernt. Nicht alle sind so. Ich will auch nicht sagen, dass alle gut sind, um Gottes Willen. Schlechte Menschen gibt es überall auf der Welt. Und ich glaube, in der westlichen Welt nicht weniger als in der, ja, im Osten oder in der islamischen Welt. Nur, dass man halt eben diese Vorurteile hat und dass man versucht, diese abzubauen. Das ist so meine Aufgabe. Ich weiß auch, dass ich nicht jeden damit beeinflussen kann. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe auf meinem Weg so viele tolle Menschen kennengelernt, tolle Persönlichkeiten kennengelernt, die Ähnliches machen wie ich, die sich nicht von irgendwelchen Vorurteilen beeinflussen lassen, blenden lassen, die an das Gute glauben und die glauben, wenn man was Gutes tut, dass man was Gutes wiederbekommt. Und das eine muss jetzt nicht unbedingt auch direkt sein. Und deswegen finde ich halt so, wir haben eigentlich ein super System, um eben halt Fremde, ich bezeichne mal alle als fremd, weil jemand, der ein Student aus China herkommt, ist auch genauso fremd für mich wie einer Geflüchtling aus Afghanistan. Der Chinese, der hat vielleicht bessere Bedingungen, Grundvoraussetzungen, um sich hier zurechtzufinden. Aber trotzdem muss der sich erstmal hier zurechtfinden. Mhm. Deswegen, ich pauschalisiere das nicht. Ich versuche das immer so differenziert zu sehen und jeden Menschen einzeln zu betrachten. Und es gibt viele. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken. Und stellvertretend für alle sage ich nur, es ist machbar.
Ganz kurz noch, wie geht's denn bei Ihnen im Moment weiter? Was steht bei Ihnen konkret an?
Also jetzt war das Buch ein großes Projekt, neben 3, 4 weiteren Jobs, sage ich mal, ja. Die Nationalmannschaftskarriere oder die Trainerlaufbahn, da ist natürlich mein Herz hängt da dran. Und es ist so, dass wir uns nicht für den Asiencup qualifiziert haben. Jetzt wissen wir nicht genau, wie es dort weitergeht. Ich bin immer noch halt Sportkoordinator in einem Jugendheim für Geflüchtete in Bremen. Das mache ich noch erstmal weiter. Und da muss man halt schauen jetzt, wo die Reise hingeht. Am liebsten würde ich natürlich im Fußball bleiben, um im Sport bleiben und in meiner Integrationsarbeit bleiben.
Aber Sie haben ja auch noch was Anständiges gelernt. Sie sind ja Wirtschaftsingenieur.
Genau. Und ich kriege natürlich auch von allen Seiten Druck inzwischen. Ich bin ja auch 32 Jahre jung, alt, jemand, je nachdem, wie man das sehen möchte.
In Ihrem Fall würde ich sagen jung.
Aber ich weiß auch, wenn ich jetzt, geht es so langsam in die Familienplanung. Jetzt geht es langsam darum, vielleicht auch mal einen etwas entspannteren Beruf vielleicht auszuwählen und vielleicht nicht 4, 5 Jobs parallel zu haben. Das kostet schon sehr viel Zeit, da bleibt halt nicht viel Privatleben über. Aber ich bin offen und man weiß nie, wo die Reise hingeht. Und ja, für mich am liebsten wieder zurück in den Fußball.
Und da sind wir jetzt noch mal ganz kurz bei der WM. Das erste Deutschlandspiel ist am Sonntag gegen Mexiko. Mit wem schauen Sie sich's an?
Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. Jetzt ist noch gar nicht geplant. Für mich ist es noch ein bisschen weit weg. Vorher haben wir morgen Zuckerfest bei uns auch in der Einrichtung. Muss noch beim Umzug helfen. Also ich bin noch bis Sonntag gut voll.
Dann viel Kraft und dann trotzdem viel Spaß beim Gucken. Dann gucken werden Sie es, oder?
Auf jeden Fall, klar. Also das lasse ich mir dann auch nicht nehmen. Und mir ist dann auch nicht so wichtig, wo ich bin, mit wem ich bin. Hauptsache, ich kann mir das Spiel angucken. Und manchmal habe ich es auch lieb, wenn ich ganz alleine bin und mich dann nur auf das Spiel konzentrieren kann und nicht die ganze Zeit irgendwelche Kommentare dann links und rechts habe.
Ein Fußballerleben zwischen Deutschland und Afghanistan. Das war SWR 2 Tandem heute mit Mansur Fakirja. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr, sehr gerne und danke, dass Sie dabei sein durfte.
Die Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel. In der Technik waren Philipp Stein und Gregory Retzmann. Musikauswahl hatte Wilko Gulden. Am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsesser. Tschüss.